In manchen Wiener Traditionscafés kann man ihn bestellen, den Pharisäer. Das ist ein Mokka-Café mit Rum, Rohrzucker und einer Schlagobershaube. Pharisäer heißt er, weil sich unter der Sahnehaube ein alkoholisierter Kaffee befindet. Der Kaffee gibt vor, etwas anderes zu sein, als er wirklich ist. Der Pharisäer gibt sich als einfaches Heißgetränk, dem man den starken Alkohol nicht anmerken soll. Günther Stemberger, der Experte für die Geschichte des Judentums, sagt über die Wiener Kaffeespezialität:
Das geht zurück auf die Gleichsetzung Pharisäer ist Heuchler. Es wird schwer sein, heute so eine Bezeichnung abzuschaffen, wie man sonst politically korrekt alles Mögliche schon abgeschafft hat. Aber da wird nichts gemacht, weil es keine Lobby gibt.
Er heuchelt uns etwas vor, der Pharisäer. Das hat sich in unsere Sprache eingeprägt. Doch das ist unfair. In der Bibel, in den Evangelien gibt es vorbildliche Pharisäer. Von einigen erfahren wir den Namen. Einer heißt Nikodemus. Jesus ist ihm sehr nahe gestanden. Nicht jeder Pharisäer war also ein Heuchler. Andererseits liest man im Matthäusevangelium folgende polemische Jesusworte:
Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie getünchte Gräber, die von außen schön aussehen, innen aber voll sind von Knochen der Toten und aller Unreinheit. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler!
Wer ist hier angesprochen? Wer waren die Pharisäer, gegen die Jesus hier redet? Und wer soll sich heute von diesen Jesusworten angesprochen fühlen? Diesen Fragen ist vor kurzem eine internationale Tagung am Päpstlichen Bibelinstitut in Rom nachgegangen, mit rund 350 Teilnehmenden aus den USA, Israel und Europa. Es waren jüdische und christliche Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen, auch berühmte Rabbiner waren dabei. Günther Stemberger, der Wiener Judaistikexperte, berichtet von der Tagung.
Es war vor allem beeindruckend, wie jüdische Teilnehmer, Protestanten und Katholiken jeglicher Couleur eigentlich sehr einig waren in Bezug auf die gesamte Themenstellung. Es war besonders auch interessant zu sehen, wie jüdische Teilnehmer so genau das Neue Testament kennen und damit argumentieren, etwas, was es noch vor vielleicht 20, 25 Jahren so nicht gegeben hätte.
Jesus und die Pharisäer. Das Thema der Tagung in Rom ist brisant. Es hält sich nämlich bis heute das Vorurteil, die Pharisäer hätten Jesus umgebracht.
Ja, das Thema kommt immer wieder, obwohl ja in den Passionserzählungen des Neuen Testaments Pharisäer nicht mehr vorkommen. Die verschwinden mit Beginn der Passionsgeschichte. Aber nachdem eben traditionell Pharisäer und Juden gleichgesetzt werden, kommt eben dann die Beschuldigung, Juden sind Pharisäer, die haben Jesus umgebracht, die haben nie an Christus geglaubt und dergleichen mehr.
Wir sind beim Kern des Problems. Wer Pharisäer sagt, meint oft unausgesprochen die Juden, generell. Und wer das sagt und so denkt, meint es nicht respektvoll, sondern abwertend. Das zeigt sich in der Alltagssprache, in den Medien, im Kaffeehaus, in Religionsbüchern, im Theater. Etwa bei den beliebten Passionsspielen vor Ostern. Auch das war Thema der Tagung in Rom, berichtet Günther Stemberger.
Hochinteressant, etwa Herr Stückli, der Leiter der Oberammergauer Passionsspiele, über Bemühungen seit auch schon über 20 Jahren redete, das Antijüdische aus dem Passionsspiel herauszunehmen. Er meinte, dass im Text, der x-fach über die Jahrhunderte verändert wurde, das Wort Pharisäer überhaupt nicht vorkommt. Aber man hat bis vor relativ kurzer Zeit halt eben doch eine sehr starke antijüdische Position, wie in allen Passionsspielen, gehabt. Und das wurde schon unter Papst Benedikt, wie er noch Erzbischof von München war, revidiert. Und die Aufgabe von Herrn Stückli in den letzten Jahren war, wie man in der Inszenierung diese antijüdische Position herausbringt. Er hat ein Beispiel gebracht, wie etwa der siebenarmige Leuchter immer beim Hohenpriester stand, um damit zu zeigen, das sind die Juden. Während er hat in der letzten Inszenierung dann den siebenarmigen Leuchter, der offenbar zum fixen Inventar gehört, auf den Tisch vom letzten Abendmahl gestellt. Jesus als der Jude.
Sagt der emeritierte Professor Günther Stemberger vom Institut für Judaistik der Universität Wien. Auf der Tagung in Rom war auch Christian Ruttishauser. Er ist der Provinzial des Jesuitenordens in der Schweiz. Ich habe ihn nach der Tagung am Telefon erreicht.
Ja, ich komme sehr beglückt zurück. Es waren auch sehr viele Teilnehmer für ein solches Thema, Jesus und die Pharisäer, auch natürlich durch die Rabbiner, die daran teilgenommen haben. Da war zum Beispiel Rabbiner David Rosen, der auf einem Podium gesagt hat, also wenn die Pharisäer kritisiert werden, dann fühle ich mich als Rabbiner auch immer kritisiert, weil die Pharisäer sind eigentlich unsere Vorgänger oder das Rabbinertum ist aus dem Pharisäertum herausgewachsen. Und gerade wenn von christlicher Seite her immer die Pharisäer kritisiert werden, dann hat das sehr viel mit den Juden auch heute zu tun, mit uns. Und von daher sagt er, es ist so wichtig und er stützt diese Tagung auch, dass ein differenzierteres Bild von Pharisäern letztlich da ist.
Es sei im Grunde um den jüdisch-christlichen Dialog gegangen, berichtet Christian Ruttishauser von der Tagung in Rom über Jesus und die Pharisäer.
Weil die Pharisäer heute oft einfach mit Judentum gleichgesetzt werden oder die Stereotype, was man über die Pharisäer sagt, wird dann übertragen auf die Juden heute. Und weil das so aktuell ist, ja, war dann eine lebendige und existenzielle Diskussion auch und es blieb nicht nur irgendwie historische Forschung.
Aktuell sei das Thema Pharisäer auch deshalb, weil der Antisemitismus in unserer Zeit wieder zunehme, so Christian Ruttishauser. Er ist Priester und so muss er wie viele andere im Gottesdienst über Bibelstellen predigen, in denen es um die Pharisäer geht. In denen es zum Beispiel heißt, die Pharisäer suchten einen Weg, Jesus umzubringen oder aber einen Weg, Jesus loszuwerden.
Die Pharisäer kommen sehr oft in den Evangelien vor, das heißt fast jeden Sonntag, oft in Predigten oder so, wird darauf Bezug genommen. Und dann wird zum Beispiel gesagt, ja, die Pharisäer sind nur die Gegner Jesu. Und dann heißt es am Ende der Gespräche, und sie wollten Jesus töten oder sie wollten Jesus umbringen. Das ist eine tendenzielle Übersetzung. Man könnte auch einfach übersetzen, und sie wollten Jesus loswerden, weil das natürlich rivalisierende religiöse Gruppen miteinander sind. Und so ist es wichtig heute, wenn gepredigt wird oder in den Schulbüchern von Pharisäern oder in Bibelkreisen gesprochen wird, dass wir ein richtiges Bild davon haben, auch um Jesus besser zu verstehen, um die Jesusbewegung tiefer zu verstehen, überhaupt das Evangelium. Wir kommen als Katholiken, als Christen, Christinnen überhaupt nicht darum herum, uns mit den Pharisäern auseinanderzusetzen.
Für Christian Ruttishauser sind die Pharisäer eine von mehreren religiösen Gruppen zur Zeit Jesu. Was die Forschung sonst noch über die damaligen Pharisäer herausgefunden hat, dazu später. So viel vorweg, man weiß wenig über sie. Doch nun die Frage an Christian Ruttishauser, wie predigt er über die berüchtigte Stelle mit den Weherufen über die Pharisäer? Hören wir in den Text noch einmal hinein.
Jesus sprach zum Volk und zu seinen Jüngern und sagte: Auf dem Stuhl des Mose sitzen die Schriftgelehrten und die Pharisäer. Tut und befolgt also alles, was sie euch sagen, aber richtet euch nicht nach ihren Taten, denn sie reden nur, tun es aber nicht. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr haltet Becher und Schüsseln außen sauber, innen aber sind sie voll von Raffsucht und Gier.
Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 23. Und wie soll man darüber predigen? Christian Ruttishauser.
Ja, das ist eine sehr wichtige Stelle und sie wurde auch an der Tagung mehrere Mal diskutiert. Da kann man schon sagen, Jesus ist besonders streng gegenüber denen, die die Religion offiziell verkörpern und repräsentieren. Also gegenüber Sadduzäern, Priestern, gegenüber den Pharisäern, die sich in die Mitte stellen und sagen, das und das ist jüdische Religion. Weil er weiß, die religiösen Führer, auf sie wird gehört und deshalb haben sie Vorbildfunktion und gegenüber ihnen ist er besonders streng. Das fällt auf in den Evangelien und dann sehen wir, dass er besonders nachsichtig ist gegenüber Menschen, die am Rand stehen, auch wenn sie das Gesetz nicht einhalten, nicht nach der jüdischen Lebensweise leben. Da ist er besonders mild. Und ich würde aber sagen, da ist er nicht gegen die Pharisäer, weil sie Pharisäer sind, sondern weil sie Verantwortung haben mit ihrem Reden, weil sie Vorbildcharakter haben. Und von daher ist das eigentlich, wenn man sie überträgt ins Christentum so, gegenüber den Verantwortlichen in der Kirche, gegenüber Priestern, gegenüber Bischöfen, wäre Jesus sicher strenger als gegenüber anderen, die den Glauben nicht repräsentieren, weil sie einfach auch einen größeren Einfluss haben.
So Christian Rothishauser, der Provinzial des Jesuitenordens in der Schweiz. Das Weh euch, ihr Pharisäer, kann man also als eine Drohrede gegen kirchliche Verantwortungsträger von heute verstehen. Wer waren die Pharisäer? Eine religiöse Gruppe zur Zeit Jesu. Da gab es auch noch die Sadduzäer oder die Gruppe von Qumran am Toten Meer. Und was dachten die Pharisäer? Woran glaubten sie? Waren ihnen saubere Becher und Schüsseln wichtiger als anderen? Waren sie besonders streng bei den Geboten? Günter Stemberger, der Wiener Judaistik-Experte, ist bei all diesen Fragen vorsichtig.
Wir müssen vor allem eines bedenken. Es gibt keine einzige Schrift, die wir den Pharisäern zuordnen können. Es wird verschiedentlich versucht, etwa die Psalmen Salomons als pharisäische Schrift zu betrachten, aber wir haben keinerlei Anhaltspunkte. Wenn man versucht, einen Text als pharisäisch zu identifizieren, nur weil ein Text die Auferstehungslehre vertritt, so ist das schlicht einfach zu wenig, weil Auferstehung wurde, wie wir inzwischen wissen, auch in Qumran vertreten.
Es gibt also keine Schriften, keine Lehre und schon gar kein Lehrhaus der Pharisäer, das der Forschung bekannt wäre. Im ersten Jahrhundert haben die Römer Jerusalem erobert und den Tempel zerstört. Die christlichen Gemeinden überlebten, meist nimmt man an, dass auch die Pharisäer überlebten und dass aus ihnen dann die rabbinischen Juden wurden. Günter Stemberger ist auch da vorsichtig, er verweist auf den Geschichtsschreiber Josephus Flavius.
Im Grunde genommen gibt es nur zwei zeitgenössische Quellen. Das ist einerseits Josephus Flavius, der natürlich in der Zeit nach der Zerstörung des Tempels schreibt, aber schon behauptet, dass er zumindest für sein politisches Leben sich an die Ideologie der Pharisäer angeschlossen hat, nachdem er die anderen Gruppierungen auch ausprobiert hat. Die andere Informationsquelle ist und bleibt das Neue Testament. Das ist in sich problematisch, weil man denkt, dass natürlich das Neue Testament versucht, die christliche Position darzustellen, also innerhalb der verschiedenen jüdischen Strömungen. Auf der anderen Seite aber ist es einfach so, dass vieles von dem, was im Neuen Testament über die Pharisäer gesagt wird, wird dann in rabbinischen Quellen ohne pharisäische Zuweisung wiederfinden. Ich würde sagen, das ist nicht unbedingt spezifisch pharisäisch, sondern das sind die für religiös interessierte Juden der damaligen Zeit allgemein verbreitete Praktiken.
Zum Beispiel Reinhalten von Bechern und Schüsseln, aber auch die goldene Regel, was du nicht willst, dass man dir tut, das füg auch keinem anderen zu. Alles nicht typisch pharisäisch, betont Günter Stemberger, sondern allgemein jüdisch. Dann klärt er einen Irrtum der Forschung auf.
Wir haben natürlich auch im Neuen Testament etwa die Reinheitsvorschriften. Das Händewaschen, das später dann auch rabbinisch wieder ein sehr großes Thema ist, dass es sogar einen eigenen Traktat dazu gibt, Yadayim, die Hände und die Verunreinigung der Hände. Es ist aber auch etwa in der Geschichte von der Hochzeit von Kana die Erwähnung der steinernen Krüge, die dort sind, wegen der Reinheitsvorschriften der Juden. Und das hat man in neuerer Zeit vielfach dann als Anlass genommen, die archäologisch gut belegte Industrie von Steingefäßen in Jerusalem nun als spezifisch an Reinheitsideen gebunden und mit den Pharisäern in Zusammenhang zu sehen. Eine Identifikation, die so natürlich auch nicht funktioniert. Erik Meyers hat das in einem Vortrag sehr gut gebracht, wo er zeigt, wie alle diese mit Pharisäern verbundenen archäologischen Belege auch dort gefunden werden, wo es überhaupt keine Juden gibt. Das ist eine Mode und gehört für die damalige Zeit offenbar zu einer wachsenden Industrie an Steingefäßen, mit dem weichen Stein sehr leicht produzierbar. Man kennt aus Ausgrabungen in der Umgebung von Jerusalem auch einzelne solcher Werkstätten, wo das gemacht wurde. Auch in Galiläa wurde das dann gemacht. Es wurde dann auch von Nichtjuden gekauft, weil es einfach das Modegeschirr der damaligen Zeit war.
Die Steinkrüge also nur eine Modeerscheinung. Der Schabbat ist der Tag, an dem Juden nicht arbeiten. Auch hier nimmt man oft an, dass die Pharisäer das Gebot besonders streng ausgelegt haben. Aber Günter Stemberger sagt, nicht typisch pharisäisch. Wie steht es um den Apostel Paulus, der von sich sagt, er sei zunächst ein Pharisäer gewesen und eben deshalb besonders streng?
Wir wissen dazu eigentlich nichts. Wenn etwa Paulus von sich sagt, er ist ein Pharisäer, muss man schon fragen, wann und wie konnte er Pharisäer werden? Es gab keine Form, irgendwie einer Gruppe beizutreten. Und eine Schulung wie etwa in der Gruppe der Essener gibt es für die Pharisäer auch, soweit wir wissen, nicht.
Hinzu kommt, dass Paulus nicht aus Jerusalem stammte und dass es Pharisäer eigentlich nur dort gab. Paulus kann also höchstens meinen, dass er in Jerusalem ein Pharisäer war. Gelegentlich werden in Büchern heute die Pharisäer sogar als religiöse Terroristen bezeichnet.
Das würde ich sagen, stimmt so absolut nicht. Man könnte, wenn schon, sagen, die Zeloten, die sich nach der Gründung der römischen Provinz Judäa, nach dem Tod des Herodes, entwickelt haben, die sind diese Fanatiker. Die tauchen aber nur punktuell an, etwa in der Zeit nach dem Tod des Herodes auf, dann wieder im jüdischen Krieg 66 bis 70 gegen Rom. Aber sonst hört und liest man von denen nie etwas. Während die strikte Gesetzesauslegung, die man den Pharisäern gerne vorwirft, heute, nachdem wir die Texte von Qumran haben, sich als sehr gemäßigt erweist. In Qumran hat man doch deutlich strikter die Gesetze interpretiert, etwa in Reinheitsvorschriften um so viel strenger als die Pharisäer, auch in Bezug auf Schabbat und alles, was wir sonst kennen, da wissen wir auf einmal, die Pharisäer sind eigentlich im absoluten Mainstream und nicht irgendwo am Rand.
Viele Forscher haben versucht, das Wort Pharisäer auf ein hebräisches Wort zurückzuführen, auf Parusch. Was Parusch bedeutet, ist allerdings nicht eindeutig. Und was man schon gar nicht weiß, ist, ob sich die Pharisäer selbst so bezeichnet haben oder andere sie so beschrieben haben. Günter Stemberger stellt zwei Möglichkeiten vor.
Entweder kann ich sagen, Parusch heißt abgetrennt, und dann könnte ich das einmal positiv interpretieren. Parusch, wie es im Buch Sifra, also einer frühen rabbinischen Erklärung des Buches Levitikus ist, seid getrennt von allem Unreinen. Und das ist zu Levitikus 19, seid heilig, wie ich heilig bin. Gott selber sagt, seid Parushim, wie ich Parusch bin. Da wäre also auch Gott selber abgetrennt von allem, was mit Negativen zu tun hat. Also da ist es voll positiv. Es gibt allerdings auch die andere, häufigere Interpretation, dass Parusch im Sinn von Separatisten von der Außenseite, von den Gegnern der Pharisäer als die Bezeichnung verwendet wurde und deswegen dann in frühen rabbinischen Texten nie als Bezeichnung, also der eigenen Gruppierung auftaucht. Die andere Möglichkeit wäre, Parusch von Lefrosch erklären abzuleiten Und damit werden die Pharisäer, wie es ja sowohl bei Josephus Flavius wie dann aber auch bei Paulus ausdrücklich vorkommt, die hervorragendsten Ausleger der biblischen Tradition. Also beide Möglichkeiten sind da.
Die Wortbedeutung Pharisäer oder Parusch führt uns also kein Stück weiter und sollte es auch nicht.
Es ist auch interessant, der allererste Vortrag in der Tagung war über den Begriff der Pharisäer. Craig Morrison hat das rein von Sprachgeschichtlichen hergebracht, also nicht nur die Etymologie, sondern allgemein, wie wurde von den frühesten Lexika an Pharisäer interpretiert. Beginnend mit etwa dem Aruch, einem rabbinischen Wörterbuch aus dem 11. Jahrhundert, bis über diverse christliche Definitionen von Pharisäer, bis herauf zu den modernen Wörterbüchern des Hebräischen, was steht da drinnen, beziehungsweise was ist etwa in modernen Enzyklopädien nicht religiöser Art beim Begriff Pharisäer drin. Und seine Position war, dass man mit der Etymologie nicht arbeiten kann, sondern in jeder Zeit wird aus dem eigenen Vorurteil in den Begriff Pharisäer das hineingelegt, was man haben will, positiv oder negativ.
Mit dem negativen Höhepunkt in Deutschland in der NS-Zeit. Da liest man, der Name Pharisäer bedeute absondern und meine eine Gruppe, die alle anderen Völker hasse. So ein religionswissenschaftliches Lexikon von 1939. Zurück zu den sogenannten Weherufen im Matthäusevangelium, in denen Jesus die Pharisäer Heuchler nennt. Matthäus 23.
Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Ihr seid wie getünchte Gräber, die von außen schön aussehen, innen aber voll sind von Knochen der Toten und aller Unreinheit. Weh euch, ihr Schriftgelehrten und Pharisäer, ihr Heuchler! Aus dem Matthäusevangelium, Kapitel 23.
Noch einmal die Frage, was ist dran an dem Vorwurf, die Pharisäer seien Heuchler? Günter Stemberger.
Als Gruppenvorwurf stimmt es sicher nicht. Auf der anderen Seite, der Vorwurf, dass die Pharisäer Heuchler sind, den finden wir auch bei Josephus einmal. Also der Vorwurf scheint verbreiteter zu sein, nicht nur im Neuen Testament. Auf der anderen Seite sicher, würde ich sagen, wie bei allen religiösen Lehren, die halten sich nicht unbedingt an alles das, was sie selber vortragen.
Doch auf der internationalen Tagung in Rom kam noch etwas anderes zur Sprache. Das Matthäusevangelium spiegelt ja auch die Zeit, in der es entstanden ist, die Zeit der ersten christlichen Gemeinden. Und da gab es interne Diskussionen und Streit, etwa darüber, wie streng die Gebote der Bibel noch einzuhalten sind.
Wir hatten auch in Rom einen Vortrag gerade zu Matthäus 23 und da wurde sehr stark die Möglichkeit herausgearbeitet, dass das ein innerchristlicher Konflikt ist. Stärker judaisierende Gruppen innerhalb der Jesusgläubigen Gemeinde, die sagen, man muss sich ganz strikt an das und das im jüdischen Gesetz halten und da wiederum mit der strengsten Auslegung, da könnte vieles von diesen Vorwürfen damit begründet werden.
Mit den sogenannten Pharisäern könnten also schon in frühester christlicher Zeit die Heuchler in den eigenen Reihen gemeint gewesen sein. Günter Stemberger, der Wiener Experte für die Geschichte des Judentums, ist selbst kein Prediger. Doch zum Abschluss auch an ihn die Frage, was würde er predigen über Matthäus 23, über den Text mit den Weherufen über die Pharisäer?
Gut, wenn ich das aus christlicher Position machen müsste, würde ich ganz klar den Text auf die eigene Gemeinde beziehen. Innerhalb von der gibt es auch die und die Positionen oder Gefahren, sich so zu verhalten, und dagegen warnt ein Text wie Matthäus 23. Aber nicht mit Pharisäern sofort eine Außengruppe zu sehen.